Hallo und herzlich willkommen zum Underground Podcast auf www.underground-rt.de.
Übermorgen, großes Datum in unserer Geschichte. Übermorgen gibt es eine Wahl. Heute Abend das Thema, wen wir wählen. Er hat sein Kreuz gesetzt. Ich finde es wahnsinnig spannend. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, es ist überhaupt nicht spannend. Die Kanzlerin steht schon fest. Wer Kanzlerin wird, ist schon klar. Ab Sonntag, Merkel 4, nennen wir das Kabinett schon. Und manche sagen, es wäre so ähnlich wie in der Bundesliga. Erster Platz ist vergeben, zweiter Platz ist vergeben. Es ist eigentlich nur noch spannend, wer Dritter wird. Immerhin, das Rennen um Platz 3 ist wahnsinnig spannend. Das glaube ich auch. Sind viele Parteien gleich auf, dieses Mal auf Platz 3. Das wird sehr spannend. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich tatsächlich so, dass hier in unserem Raum jetzt gerade vermutlich nur zwei Personen sitzen, die sich an eine Zeit erinnern können, in der Frau Merkel noch nicht Kanzlerin war. Okay? Ich denke mal, die meiste fängt vor 12 Jahren so das Gedächtnis an oder so die Erinnerung. Seit 2005 ist das Ding durch. Ja gut, da widersprechen ein paar so, aber ihr könnt mir nachher auf mich zukommen und sagen, ihr wisst noch was davor war oder wer davor war. Auf jeden Fall, 2005 schon immer da und gleich wohl saumäßig spannende Sache. Warum? Denn für mich ist bis heute so, wo ich schon ein paar Mal gewählt habe, ich finde jede Wahl ist ein richtiger Staatsakt. Ich freue mich da immer drauf. Ich finde es echt spannend, denn wir werden ja mit jeder Wahl ja sozusagen auch für voll genommen, für mündig erklärt, für souverän sogar erklärt, ja, denn wir sind ja das Volk und das Volk ist der Souverän in unserem Staat. Und die Wahlen sind ja was unglaublich spannend. Eine Wahl heißt ja, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Entscheiden, da steckt das Wort Scheiden drin, Trennung. Wir wissen alle, was eine Scheidung ist oder was eine Unterscheidung ist. Oder wenn jemand ausscheidet aus einem Wettbewerb, dann trennt er sich auch von denen, die drinbleiben. Jede Wahl hat eine Trennung, ist eine Entscheidung bei sich. Und hat eine Trennung, das ist das eine, was wir uns merken müssen für jede Wahl. Das trennt. Das eine nehme ich, das andere nicht. Der eine wird gewählt, die andere nicht. Und zum anderen ist es auch bei uns in der Demokratie so, dass jede Wahl ja auch eine Festlegung ist. Die nächsten 4 Jahre ja, kannst du deine Stimme nicht mehr zurückholen, sondern wenn mit deiner Stimme eine Regierung zustande gekommen ist, hast du die festgelegt. Also das Volk legt sich fest für die nächsten 4 Jahre, wer jetzt an der Macht ist. Manche reden dann immer so, ja, es gibt vorgezogene Neuwahlen, so pipapo. Also es gibt es ganz selten. In aller Regel sind es wirklich 4 Jahre, wo man dann einfach die Stimme abgegeben hat. Also es ist eine Festlegung, es ist eine Trennung, jede Wahl, eine Trennung und es ist eine Festlegung. Und genau, es gibt wie bei jeder Entscheidung Verzichtskosten. Das heißt, wenn ich die Zweitstimme, ist ja die entscheidende Stimme, die Zweitstimme kann ich nur einmal vergeben. Ja, kannst du jetzt nicht sagen, ja, ich liebäugel zwischen, keine Ahnung, die linke AfD und die Grünen oder so. Dann musst du dich halt entscheiden zwischen deinen Vorlieben des Herzens. Ja, du kannst die Zweitstimme nur einmal vergeben und die entscheidet nun mal über den Proporz im Bundestag und damit über die Regierung. Das ist das Dritte. Also Entscheidung heißt Trennung, Entscheidung heißt Festlegung und Entscheidung heißt auch Verzichten auf das Zweitbeste. Kann sie halt nur meinem Top-Favoriten geben, die Zweitstimme. Okay. Jetzt ist es spannend, auch deswegen, weil Wählen ist ein großes Thema in der Bibel. Ganz großes Thema, wird man auch noch sehen. Immer wieder und wieder und wieder kommt es, Wählen. Großes Thema in der Bibel. Ich möchte dazu, hatte auch da die Qual der Wahl. Welchen Textabschnitt wir lesen, hätte ich manchen gewählt und dann doch wieder verworfen. Wir nehmen einen ganz kurzen und einen ganz zentralen aus Johannes 15 heute Abend. Johannes 15, ab Vers 12. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch gewählt, Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es sei, einander zu lieben. Das ist das Gebot, das ich euch gebe. Wen wir wählen, er hat sein Kreuz gesetzt, so haben wir den Abend überschrieben und der erste Punkt heißt, er hat sein Kreuz gesetzt. Und da sehen wir gleich in dieser Bibelstelle, dass er hat gewählt. Hier steht ausdrücklich das Wort drin, ex electe, das ist das Wort, aus dem election kommt im Englischen. Ausgewählt, er hat wirklich gewählt. Gott wählt. Gott wählt und er hat gewählt. Er hat gewählt, nämlich dich. Und mich. Das ist was Geniales. Im Alten Testament gibt es ganz, ganz viele starke Stellen, wo es heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hier steht drin, ich, nicht ihr habt mich, zuerst Ausgangsposition ist gemeint, ja, nicht ihr habt mich am Anfang gewählt, sondern ich habe euch gewählt. Gewählt, election. Er hat gewählt, er hat nämlich dich und mich gewählt. Das ist Hammer. Jesus wählt. Jesus entscheidet sich. Er sagt, ich nehme dich. Ich will dich. Er hat zuallererst gewählt. Er hat sein Kreuz gesetzt und deswegen hat er sein Kreuz. Das am Sonntag, wer alles setzen darf, wer darf wählen am Sonntag? Hände hoch. Ah ja, die Mehrheit, würde ich mal sagen. Ja, gut, cool. Super, wir sind ein ziemlich souveräner Haufen hier. Also, der hat sein Kreuz schon längst gesetzt. Und wie? Weil er gewählt hat. Zuerst steht, am Anfang steht die Wahl und dann steht drin, dass er sein Kreuz gesetzt hat. Hier steht es zum Beispiel in dem Vers, können wir es ganz deutlich sagen, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Oder gehen wir noch in den ersten Johannesbrief miteinander. Schlag mal auf, 1. Johannes 3, Vers 8. Oha, ist das weit hinten, so. 1. Johannes 3, Vers 8, da gibt es, das ist eine starke Stelle. 1. Johannes 3, Vers 8 steht, doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich liebe diese Stelle. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das Kreuz wurde gesetzt. Jesus hat es gesagt, sein Kreuz gesetzt, um was zu tun? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir kommen da nachher auch nochmal drauf. Die Werke des Teufels in unserem Leben, in unserem Umfeld, in der Welt, in der wir sind, die sind ganz schön beeindruckend manchmal. Aber wir dürfen das echt wissen. Jesus ist der Zerstörer schlechthin. Jesus ist der absolute Zerstörer. Er hat die Werke des Teufels zerstört. Deswegen hat er sein Kreuz gesetzt. Das Kreuz ist der Platz, wo die Werke des Teufels zerstört werden. Ich habe heute, bei uns in der Schule gab es einen pädagogischen Tag. Deswegen haben die Schillerleute heute schulfrei gehabt. Nicht so die Lehrer. Und das Thema des pädagogischen Tags war bei uns heute Trauma. Und wir haben einen unglaublich guten und wahnsinnig intelligenten Vortrag darüber gehört, oder zwei sogar, darüber bekommen, was Traumata, was Verletzungen alles mit uns machen. Das ist ganz schön dramatisch. Das war eine brillante Analyse, wirklich. Wir waren echt alle geplättet. Und dann kam die spannende Runde, Workshops, dass man natürlich fragt, okay, hey, wir haben das echt verstanden, es war total nachvollziehbar, was alles passiert bei so einer Verletzung, einer seelischen, psychischen Verletzung mit einem, was da alles abgeht in dir oder in mir. Und dann kam so die Workshop-Runde, wo es dann drauf ankam, was machen wir jetzt? Wenn wir in einer traumatischen Situation sind, was passiert? Und bei mir in der kleinen Gruppe, wir waren so 12 Lehrer, da saßen lauter richtig erfahrene Leute. Eine, die Beratungslehrerin, die ist 60 und die hat Beratung in der Schule gemacht mit so vielen Schülerinnen und Schülern schon. Und dann das Schulsozialarbeiter war bei mir in der Gruppe und so lauter solche Leute. Und dann waren wir so gespannt, was jetzt kommt. Und dann kamen sie und gesagt, ja, wir haben einen Notfallkoffer zusammengestellt für den Fall, dass man in traumatische Situationen kommt mit seinen Schülern und Schülerinnen und Schülern. Und dann haben sie den Notfallkoffer ausgepackt und gesagt, ja, wir haben zum Beispiel hier so einen Igelball, den kann man dann in die Hand nehmen. Und wir haben auch gedacht, ja, vielleicht nehmen sie einfach einen Sticker von ihrer Lieblingsfarbe und beben sich den auf den Lehrerkalender für die traumatische Situation. Und vielleicht können sie auch nochmal einen schönen Moment irgendwann in ihrem Leben denken, das ist der Notfallkoffer. Und wir haben uns anguckt und wir sind wirklich, also wir sind seriöse Leute, aber ich glaube, im Prinzip sind wir eigentlich Mischung aus Lachen und Verzweiflung vom Stuhl geflogen. Ja. Also stell dir mal eine traumatische Situation und du nimmst deinen Igelfisch und dann wird alles gut, oder? Wir waren echt sprachlos. Es war erst so 2 Minuten, hat keiner was gesagt. Wir haben wirklich so, wie so Fische an Land, wir haben so nach Luft geschnappt und gesagt, okay, gute Nacht, wenn das Trauma kommt. Gell? Und konnten wir es nicht verkneifen und gesagt, also was Nices, ja, das nützt mir nichts im Trauma. Ich brauche was Freshes. Ich bin so froh, dass ich beten kann. Und das ist der Punkt, Leute. Das Kreuz wurde gesetzt. Das Kreuz wurde gesetzt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wisst ihr, der Teufel, der arbeitet mit allem Möglichen und Katastrophen in unserem Leben, mit Desaster, mit schlimmen Verletzungen. Und das Kreuz hat Jesus gesetzt, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Er hat sein Kreuz gesetzt, indem er sagt, hier, da steht dieses Kreuz und am Kreuz sind die Werke des Teufels zerstört. Jesus ist der Zerstörer. Das ist was unglaublich Mächtiges. Und wenn du und wenn ich, wenn wir in eine traumatische Situation kommen, ihr Lieben, dann wissen wir, es gibt einen, der kann diese Werke des Teufels, so schlimm die sind, und das richtet schon natürlich auch in unserem Leben natürlich auch zunächst mal Zerstörung, aber Jesus ist der, der das zerstört. Die Zerstörung und heilt. Es ist was unglaublich Gutes. Er ist die Lösung. Jesus ist gekommen. Diesen Vers, 1. Johannes 3, Vers 8, schreib dir den ab, häng dir ihn ans Bett, beb ihn in deinen Kopf, irgendwas, mach was. Aber du wisse, dass es gilt für dein Leben und für mein Leben. Jesus Christus ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat dich gewählt, er hat mich gewählt und er hat sein Kreuz gesetzt, um das zu zerstören. Und das ist was ganz Tolles. Ich habe ein Buch gelesen, von dem werde ich nachher auch noch einen kleinen Ausschnitt vorlesen, von einem Mann, der hat vor 100 Jahren in China einen ganz mini kleinen Volksstamm besucht. Und Jesus hat ihm eine nicht mehr endende Liebe für diesen Volksstamm geschenkt. Das sind die Lisu-Chinesen, die sind an der Grenze zu Myanmar, Burma. Und das war so ein typischer Oberschichten-Engländer, konnte brillant Klavier spielen, war ein sensationeller Ingenieur und er liebte das Klettern in den Alpen. Also ein typischer Erfolgstyp. Und dann hat aber Jesus ihm für diese Lisu-Chinesen eine Liebe geschenkt. Das ist ein mini kleiner Volksstamm gewesen, der wurde von allen nur rumgeschubst. Und die haben in den Bergen gelebt. Da sieht man, wie Jesus auch Humor hat. Er konnte so viel klettern wie kein anderer Alpinist. Er hat sein ganzes Leben nur geklettert, weil er auf der Suche nach den Bergdörfern war. Und Jesus hat eine Liebe dem Mann gegeben. Auf jeden Fall, er hat diese echt lieb gehabt. Und die Leute waren so gedeckelt. Und er hat am Anfang ganz lang nicht praktisch gemerkt, was ist da eigentlich los. Sie wurden rumgeschubst von den Menschen. Aber dann hat er gemerkt, die sind total gefangen von Dämonenkult. Die haben so abnormal Angst. Und dieser Mann war mutterseelenallein. Es gab in der gesamten Region über hunderte von Kilometern und x Berge mit keinem anderen Menschen, keinem anderen Christen, hat einfach sich hingesetzt und hat Briefe geschrieben an die Heimat und hat selber sich auf die Knie gelegt und die haben gesagt, wir beten miteinander, dass Jesus diese Festungen zerstört. Und ich habe jetzt im Internet geguckt und die Lisu-Chinesen werden auf der offiziellen chinesischen, staatschinesischen Seite gezeigt beim Bibellesen. Diese ganze Region mit mittlerweile 600.000 oder 700.000 Leute, die führen die Chinesen ihre Touristen vor als christlich. Das ist schon witzig, ja? Das ist ja eine atheistische Regierung und so weiter, christenfeindlich, aber die Lisu-Chinesen werden sozusagen vorgeführt für die Touris, die sind so süß und lesen Bibel. Das sind durch und durch von Jesus erreichter Stamm. Und ich habe die Bilder angeguckt, es gibt Bilder, wo er in dieses Land kommt, von diesen Lisu-Chinesen, die so verdruckst und verkniffen dastehen. Und diese Bilder heute auf den Seiten, auch nicht offiziellen Seiten, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist unglaublich. Jesus macht das raus. Er holt dich raus aus den Dunkelheiten deines Lebens. Er hat sein Kreuz gesetzt. Er hat sein Kreuz gesetzt, Leute. Das ist die Wahrheit, die über unserem Leben steht, wenn wir das wählen. Jetzt kommen wir auf die spannende Frage, wen wir wählen. Er hat es gewählt. Hast du es auch? Er hat sein Kreuz gesetzt. Er hat gewählt und, jetzt kommt das Spannende, er stellt vor die Wahl. Also es ist so, wenn man die Bibel durchgeht von Anfang bis Ende, ist es permanent, dass er vor die Wahl stellt. 5. Mose, ganz berühmte Stelle, wo Gott dem ganzen Volk sagt, ich stelle euch vor, ihr könnt wählen, hier ist das Leben, hier ist der Tod, bitte kreuzt bei Leben an, aber ihr habt die Wahl. Gott sieht uns ähnlich wie unser Staat an der Stelle als mündig an, dass wir eine Entscheidung treffen. Und er sagt, du triffst die Entscheidung. Du triffst die Entscheidung. Das ist Liebe, weil er sagt, er will eine freie Entscheidung. Das haben wir im Sommer auch gehört. Josua, am Ende seines Lebens, Kapitel 24 oder so, 23, sagt er, Ich habe mich entschieden, Freunde, er ruft, trommelt das ganze Volk zusammen, er merkt, er stirbt bald. Er trommelt das Volk Israel zusammen und sagt, hey Leute, ihr habt die Wahl. Jeder soll sich entscheiden, heute entscheide dich. Ich habe mich entschieden, ich wähle Gott. Jeder von euch wähle jetzt. Oder wenn wir einen ganzen Sprung nach vorne machen, in Johannes 6, dramatische Stelle, Jesus spricht davon, dass er sein Kreuz gesetzt hat. Er sagt, ich habe mein Kreuz gesetzt. Ich will die Werke des Teufels zerstören. Und die Leute finden das so unmöglich, was er sagt, und gehen massenweise von ihm weg. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Das ist keine rhetorische Frage. Das ist eine typische Jesus-Frage. In voller Freiheit, in voller Liebe. Er wirbt darum, dass sie bleiben, aber sagt, wollt ihr auch gehen? Die hätten in dem Moment sagen können, ja klar. Es nervt mit dir. Und die Masse ist weg. Bis dahin waren sie eine Massenbewegung, dann wurden sie eine Minderheitenbewegung. Und dann sagt der Petrus ja diese bewegende Worte, er sagt, wohin sonst sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Der hat verstanden, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, die Bibel ist voll davon, dass Gott uns vor die Wahl stellt. Das Sonntagsthema, die Wahl, das ist das, was Gott auch zu den Menschen sagt, zu jedem Menschen. Okay, jetzt haben wir die Wahl, stehen wir vor der Wahl und es ist so, dass wir wählen, das ist die spannende Frage. Und das ist die alles entscheidende Frage, wen wir wählen. Und dann ist ja so, bei der Bundestagswahl ist ja so, dass manche Scherzkekse dann einfach die Namen durchstreichen und dann schreiben sie ihren eigenen Namen hin. Gideon Meyer, den wähle ich. Naja, bringt nichts, geht nicht, taugt nichts. Aber wisst ihr, wenn wir unsere Lebenswahl, wir machen das auch ganz oft. Wir schreiben hin, wen ich wähle, als den König meines Lebens, ich. Ich, um mich geht's. Darum spielt's. Ich bin's. Aber das klappt nicht. Das ist eine typische Illusion, denn so wie beim Bundestag, bei der Bundestagswahl, wenn selbst wenn ich meinen Namen hinschreibe, es wird jemand anders der Chef werden. Und die Menschen, die sagen, ja, es geht um mich, am Ende wird jemand anders über ihr Leben herrschen. Sicher nicht sie selber. Fehlwahl. Also, dann stellen wir uns doch mal hin auf die Wahl. Was für eine Wahl haben wir? Wir, denke, deswegen sind wir hier, haben zu guten Teilen haben wir uns entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen Jesus wählen. Wir wollen Jesus wählen. Ich habe einen Punkt, der ist mir echt wichtig geworden in den letzten Tagen. In der Vorbereitung hier auf heute. Ich möchte einfach alle die von uns, und ich vermute, dass es eine ganz, 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 ganz große Mehrheit ist. Ich möchte an alle die von uns, die in diesem Sommer 17 eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, in irgendeiner Weise, egal auf wo, auf welchem Camp, auf welcher Freizeit, in welcher Stadt, in welcher Situation. Aber ich möchte uns wirklich alle an uns ein Wort richten, an alle, die jetzt im Sommer 17 Entscheidungen für Jesus getroffen haben. Ob es eine Lebensentscheidung ist oder einen bestimmten Schritt auf Jesus zu. Leute, jetzt, genau jetzt in diesen Tagen und Wochen, jetzt ist die entscheidende Phase. Jetzt gilt's, das zu leben oder es verpufft. Jetzt ist das, was eine Wahl ausmacht. Eine Wahl heißt nämlich eine Festlegung, eine verbindliche Festlegung auf lange Zeit. Eine Wahl heißt eine Trennung. Das heißt, ich muss mich entscheiden, A oder B, und dann heißt es Verzicht, loslassen. Trennung, Verzichtskosten, heißt auch Qual. Wenn dein Thema des Sommers war, dass du gemerkt hast, hey, ich bin eigentlich ein totaler Flirt-Heini, ich kick mich damit hoch, dass ich irgendwie gucke, wie es links und rechts läuft mit Jungs und Mädels, dann ist jetzt die Zeit zu sagen, okay, Jungs und Mädels, ich lasse euch links liegen, und zwar unwiederbringlich. Links liegen lasse ich euch. Diese Entscheidung jetzt zu zementieren im Leben, ist jetzt die Zeit. Oder wenn es bei dir, das war mit dem Handy, mit Zocken, sonstige Süchte, dann ist jetzt die Zeit, einen lustigen Brotkorb oder sowas fürs WG-Zimmer gekauft zu haben oder was auch immer. Jetzt ist die Zeit. Oder wenn es bei dir dein Thema ist, dass die ach so heißgeliebte oder der heißgeliebte permanent deine Gedanken bestimmt, dann ist jetzt die Zeit, die Fotos zerrissen zu haben oder was auch immer, gelöscht zu haben oder so. Und dann, auch wenn du sagst, ich bin aber so abnormal verliebt, ja, wenn es Verlieben gibt, dann bin ich der festen Überzeugung, es gibt auch Entlieben. Das ist was Cooles. Es gibt Vergiften und Entgiften. So ähnlich läuft es beim Verlieben und Entlieben auch. meine Freunde. Kann ich euch verraten, so geht es. Und wenn dein Thema war, hey, ich außerhalb von diesen Mauern weiß kein Mensch von, nicht mal meine besten Freunde davon, dass Jesus und ich irgendwas am Laufen haben. Also wenn das Thema evangelistisch dein Thema ist, dann ist jetzt dran, das einfach zu ändern. Jetzt dran, loszulegen. Wisst ihr, und es ist da auch in der Hinsicht so, ist dein Ruf erst ruiniert, lebt sich ziemlich ungeniert. Das ist was Cooles. Also wenn die Leute das so wissen, dass du so ein Jesus-Heini bist, dann kannst du alles Mögliche bringen. Das haut ihnen immer vom Stuhl. Und es tut ihnen eh sogar richtig gut. Die warten da drauf. Von wem denn sonst hören die mal wieder so was völlig abgespacedes, wie das, dass es einen Gott gibt, der sich für Menschen interessiert. Leute, lasst uns jetzt leben. Sonst verpufft's. Es gibt die dramatische Geschichte vom Prinz 5 Minuten. Der Prinz 5 Minuten war der Sohn von Napoleon III. Das war eigentlich ein hochbegabter Kerl. Ein hochbegabter Kerl. Er hatte nur die Angewohnheit, dass wenn irgendwas abging und man musste irgendwie los, dann hat er immer gesagt, nur noch 5 Minuten, dann komme ich. Und wenn was dran war und was irgendwie zu entscheiden hat, nur noch 5 Minuten, dann komme ich. Und so war es dann halt auch, wo sie in der Schlacht waren. Es gab eine dramatische Schlacht und Prinz 5 Minuten waren am Verlieren. Seine Generäle kamen rein und gesagt, wir sollten los. Die Feinde kommen, die stürmen unser Lager. So, 5 Minuten, dann komme ich. Nach 5 Minuten kamen seine Generäle ein letztes Mal und gesagt, wir sollten los. Und so, nur 5 Minuten, dann komme ich. Das waren seine letzten Worte, ja. Und lasst uns keine solche Leute sein, die sagen, noch 5 Minuten und dann noch 5 Minuten und noch 5 Minuten, dann fange ich das an zu leben, sondern jetzt. Eigentlich ist Bullshit. Jetzt, aktuell. Das ist gut. Und lasst uns wirklich diese Lebensentscheidung treffen, wen wir wählen, Leute. Das ist ganz entscheidend und auch wie wir wählen. Lasst uns wirklich Entscheidungen treffen, die Festlegungen sind, die Trennungen sind, ja, die auch Verzicht bewusst eingehen. Also ich würde sagen, Jesus als Gott, den Rest als Schrott. So ungefähr hat es der Paulus auch formuliert im Philipperbrief. Er hat gesagt, das ganze Zeug, was mir früher mal wichtig war, sehe ich nur noch als Müll an. Jesus als Gott, den Rest als Schrott. Dein Ich, tu es auf die Schrotthalde. Für ihn das Beste, nicht nur die Reste. Lass uns auch wirklich die Primetimes unseres Lebens für ihn reservieren. Ich weiß nicht, wann deine beste Zeit ist. Ob es die morgens 10 Minuten sind, Viertelstunde oder abends oder mittags, aber für ihn das Beste, nicht nur die Reste, Leute. Ja, und vielleicht hilft es auch insgesamt, das hat uns, glaube ich, auch mal ganz gut geholfen, wir haben irgendwann mal auch uns entschieden und gesagt, wir leben 1:1. Wir versuchen es zumindest, 1:1 zu leben. Das heißt, ich will nicht frommer schwätzen, als ich lebe. Und ich will hier nicht frommer schwätzen, als in der Schule. Tendenziell lieber andersrum. Wäre doch cool, in der Schule etwas frommer zu schwätzen und hier vielleicht ein bisschen weniger fromm zu schwätzen. Das wäre eine Challenge. Aber es wird ja dann eh sowieso andersrum. Sind wir uns ja einig. Man schwätzt. Aber lasst uns das versuchen. Einfach. Und wenn du gern frommer schwätzen willst, na, dann lebt zuerst einen Tick frommer, dann kannst du auch toll fromm daher schwätzen. Das ist doch gut. Aber lasst uns so schwätzen, wie wir leben. Und so leben, wie wir schwätzen. Sonst klafft es so abnormal auseinander. Ich glaube, letztlich nervt es niemand mehr als uns selber. Ich möchte nochmal von dem Jim Fraser was vorlesen. Zum Schluss. Bin fertig. Ein paar Sätze. Dieser Missionar bei den Chinesen. Mehr als alles andere fürchtete er das langsame Abgleiten, vernachlässigtes Bibellesen, mangelndes Hören auf Gott, Gebetslosigkeit. Das würde sich nicht nur in seinem persönlichen Leben, sondern auch im Leben der ihm anvertrauten Menschen auswirken. Im Zusammenhang mit diesem verborgenen Kampf um das kleine Stück täglicher Stille in Gottes Gegenwart, schreibt Fraser, ich glaube nicht, dass ein Mensch Gottes Sieg in seinem Leben bezeugen kann, ohne dass es ihn etwas kostet. Ein Leben, das sich nur um seiner selbst willen entfalten und ausleben möchte, wird nie zur eigentlichen Sinnerfüllung kommen. Zu oft habe ich Gott vertraut, ohne die Bereitschaft, mein Herzblut dran zu geben. Dann trägt er ein in sein Tagebuch: Heute ist mein 32. Geburtstag. Die Gebete aus der Heimat sind um mich her, hatte eine ungestörte Gebetszeit. Mein Herz kam zur Ruhe im Blick auf Jesu Kreuz. Er hat sein Kreuz gesetzt. Das Kreuz im Christenleben, Verzicht um Jesu Willen, eine durchkreuzte Lebenslinie, kann sehr schmerzhaft sein. Sei es drum. Nächster Tagebucheintrag, 1. Johannes 1,7 ist mein Zufluchtsort in diesen Tagen. Das Blut, das Jesus am Kreuz für uns hergab, reinigt uns von aller Sünde. Meine Waffe gegen die Sünde ist die Liebe Gottes. Die Liebe Christi hält uns in ihrer Gewalt. Ohne die Bereitschaft, uns selbst loszulassen, können wir die Welt nicht segnen. Wir dürfen unser Leiden hineinbergen in das Leiden Jesu. Das macht uns frei zur Teilhabe an Jesu Leiden um die verlorene Welt. So möchte ich einfach schließen mit dem Wunsch, dass wir wirklich, ja, wenn wir dieses Wort vom Kreuz jetzt nochmal nehmen dürfen, dass wir auch bereit sind, unser Kreuz zu setzen, nicht nur, sondern das auch und zu wählen, sondern das auch auf uns zu nehmen. Ja, in dieser Bereitschaft zu sagen, ja, dass das Kreuz ist unsere Heimat. Das Kreuz Jesu ist wirklich eine Heimat, wo man ganz zu Hause sein kann. So wie er es ja sagt, er hat sich geborgen, er kam zur Ruhe in all dieser Katastrophe. Und dass wir aber auch bereit sind, unser Kreuz zu wählen, um in dieser durchkreuzten Lebenslinie, so wie es gesagt hat, mit Verlusten und Kosten, dass wir da ein Segen sind für die anderen Leute. Diese Entscheidung haben wir ja im Sommer getroffen, Sommer 17, viele von uns, ich glaube fast alle. Und es ist jetzt einfach, glaube ich, die anlässlich dieser Bundestagswahl eine super Gelegenheit zu sagen, ja, ich habe das gewählt, er hat sein Kreuz gesetzt, das ist was Unglaubliches. Das Kreuz ist gesetzt, für immer, once for all. Und es ist erst gekommen, um die Werke des Teufels in unserem Leben zu zerstören. Traumata hin oder her, das ist cool. Und lasst uns wirklich welche sein, die sagen, ja, jetzt lebe ich das, jetzt diese Entscheidung. Die sollen aus dem Eigentlich ins Wirklich kommen. Ich wähle das ganz neu. Und deswegen möchte ich jetzt einfach noch eine Minute für jeden von uns einfach geben, dass wir diese Entscheidung nochmal festmachen, dass unser Leben prüfen vom Sommer bis jetzt und dass wir sagen, ja, ich will das, Jesus, und ich will dich ganz neu und wir machen einfach weiter.